dass die Optik, das ist eine Idee der Optikerinnung, ich bin mir ganz sicher. Neue Verschwörungstheorie? Genau. Nein, damit wollte ich nicht einsteigen, eigentlich nicht. Genau. Guten Morgen, mein Name ist Christina Seekamp, bin schon vorgestellt worden von Juliane freundlicherweise. Und ja, ich bin die zweite Vorsitzende der Evangelischen Allianz, aber das ist ein Ehrenamt und jetzt auch nicht so spannend. Aber ich bin selbstständiger Coach, seit ich meine Pastoralreferententätigkeit niedergelegt habe in der Ichthus-Gemeinde, arbeite ich selbstständig und ich treffe auch viele, viele Leute in ganz unterschiedlichen Kontexten. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß und deshalb komme ich auch sehr gerne zu euch hier in die Gemeinde, lerne noch mehr neue Leute kennen, es macht mir noch mehr Spaß und ich kann von dem sprechen, was mich begeistert, nämlich von Gott zu euch heute Morgen und das ist einfach schön. Vielen Dank für die schöne Liedauswahl, die einfach wahnsinnig stimmig zu unserem Thema von heute war, geistreich anbeten. Und ich möchte uns aber gerne vorher in so ein bisschen reinholen, damit uns, falls wir später auf der Straße von FFH oder HR3 interviewt werden, wir genau wissen, was heute für ein Tag ist. Kennt ihr diese Interviews? Fremdschämen pur? Was ist Weihnachten? Was feiern wir heute? Geschenke? Genau. Ostern fand ich das Interview noch schlimmer als an Weihnachten. Aber mit Pfingsten, ich glaube, da sind alle raus. Deshalb habe ich gedacht, das passiert uns nicht. Und ich fange mal mit einer ganz starken These an. Von Ostern bis Pfingsten leben wir in der österlichen Freudenzeit. Wusstet ihr das? Hat es sich so angefühlt? Seid ehrlich. Österliche Freudenzeit, habt ihr sie empfunden? Nein, ich glaube, das haben wir nicht, weil die Welt uns im Moment gerade diese Freude so gar nicht zeigt. Ne, wir sind an unseren Köpfen mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als uns darüber Gedanken zu machen. Ostern schon wieder so weit weg, Pfingsten kommt jetzt, schöner Feiertag. Aber sollten wir als Christen nicht wissen, dass Gott diese Welt schon überwunden hat und wir an diesem Heil und tatsächlich an dieser Freude, an dem Leben, was Jesus schenkt, an unserem Herrn und Retter Jesus Christus, dass wir daran teilhaben. Und dann ist es ja doch eine österliche Freudenzeit. Die Jünger haben sich gefreut, als sie ihren Herrn wiedergesehen haben. 3 Tage war er im Tod, dann ist er wieder auferstanden. Und 40 Tage lang ließ er sich wiedersehen unter seinen Freunden und lehrte sie über das Reich Gottes. Ich habe das immer so ein bisschen empfunden wie, okay Leute, jetzt habt ihr noch mal eine Chance, ihr könnt es alles noch mal verstehen. Haben sie es verstanden? Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Aber sie waren in diesem Erleben, da ist er noch mal, unser Freund ist wiedergekehrt. Und ich glaube aber, dass sie gemerkt haben, dass es eine sehr ernsthafte Phase war. Dann haben sie in dieser nochmaligen Rüstzeit, oder wie wollen wir das nennen, die Verheißung des Heiligen Geist, den Heiligen Geist zu empfangen bekommen. Und sie haben ihren Auftrag erhalten, nämlich Zeugen zu sein in Jerusalem und bis alle Enden der Erde. Das ist weit. Auch von Jerusalem aus ist das weit in alle Enden der Erde. Apostelgeschichte 1,8 belegt das. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt da Jesus, und ihr werdet das tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann wurde Jesus vor den Augen der Jünger hinweggenommen, Apostelgeschichte 1,9, da wurde er emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Das war Jesus' Rehabilitation. Er kehrte zurück zu seinem Vater, kehrte zurück in den Himmel, er wurde wiederhergestellt nach all dem Leid, was er für uns auf sich genommen hat. Weitere 10 Tage später wurde den Jüngern der Heilige Geist verliehen, Apostelgeschichte 2, daraus kam ja auch schon das Zitat in der Lesung von Juliane. Das war am Pfingsttag, das sind 50 Tage nach der Auferstehung. Und spannend zu sagen, es ist zugleich der Tag des Dankfestes für die Weizenernte. Also ein jüdischer Feiertag, das ist nicht unwichtig, das behalten wir mal im Hinterkopf. Nach Johannes 20,22 wurde der Geist auch schon bereits am Tage von Jesu erster Erscheinung nach seiner Auferstehung unter den Jüngern wirksam. Da sprach Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Die Osterzeit ist demnach auch eine geistreiche Phase. Freude auf der einen Seite, geistreiche Phase auf der anderen. Die Jünger sind nochmal so richtig mit Essenz versehen worden, konzentrierte 40 Tage, in denen sie Jesus immer mal wieder erleben konnten. Nach ihrer Einsetzung in die Eigenverantwortlichkeit, so nenne ich das mal, Himmelfahrt, Jesus sagt zu ihnen so, jetzt seid ihr dran, Eigenverantwortlichkeit, bekommen sie am Schluss noch diesen missionarischen Auftrag, in die Welt zu gehen. Das ist an Pfingsten eigentlich so der Höhepunkt. Die heilsbedeutsamen Ereignisse im und durch das Leben Jesu verlaufen ganz parallel zum jüdischen Festkalender und haben folgende Botschaft an die Welt. Der Jude Jesus ist der Christus. Er ist der Heilsbringer der Welt. Gott entwickelt anhand und mit der Geschichte seines Volkes die universale Erweiterung seines Heils. Das ist die Überschrift über die Kernaussage all dieser Ereignisse, die ich gerade versucht habe, auf einer Seite hier zusammenzufassen für uns. Der Jude Jesus ist der Christus, der Heilsbringer der Welt. So, warum ist das so wichtig? Also das ist so wichtig, weil der Klaus mir das Thema mitgegeben hat mit einer Bibelstelle, die jetzt nicht die klassische Pfingstgeschichte ist, sondern eher die unklassische. Und deshalb habe ich mich zu dieser Einleitung entschieden, damit wir wissen, wo kommt das her und warum ist es so wichtig zu verstehen, dass sozusagen der Jude Jesus anhand aller jüdischen Festtage sozusagen sein Leben auf der Erde vollendet. Und warum ist das so wichtig für heute? Und dazu lesen wir, und ich tut mir leid, ich bin heute ein bisschen gehandicapt mit meinem doofen Finger. Wir lesen Jesus und die Samariterin. Wer kennt diese Geschichte? Das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Mal ganz ehrliche Hände hoch, wer kennt sie? Dann weiß ich, wo ich einsteigen muss. Okay, alle. Ich steige mal mittendrin ein, weil eigentlich habe ich nur einen Vers, über den ich predigen soll. Aber ihr werdet schon sehen, das geht nicht. Die Frau spricht zu ihm. Wir wissen, Jesus trifft sie am Brunnen, er bittet sie um Wasser und dann kommen sie ins Gespräch, ob sie will oder nicht. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Ihr sagt, sind die Juden gemeint, ne? Die Juden, er war Jude. Ihr sagt, auf dem Berg noch, weder auf diesem Berg noch, Entschuldigung. In Jerusalem ist die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesen Bergen noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Gleiche Frage an diese Frau. Glaubt ihr, sie hat verstanden, wer vor ihr steht? Hätten wir verstanden, wer vor uns steht nach der Rede? Nein. Okay, wir gucken uns das mal genauer an. Der wichtige Vers ist der Vers 24. Ja, hier, die Technik funktioniert super. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus konfrontiert diese Frau am Jakobsbrunnen mit ihrem gesamten sündigen Leben. Und ich frage mich immer an dieser Stelle, wenn ich so eine Geschichte lese, wenn ich an diesem Brunnen gesessen hätte und Jesus hätte mir mein Leben aufgefächert, auf die Art und Weise, wie es dort geschehen ist, was hätte ich gemacht? Wahrscheinlich wäre ich im Erdboden versunken, oder wie heißt der Satz dazu? Aber die Frau bleibt, weil sie merkt, dass er sie nicht bloßstellen will. Irgendwas an der Art, wie Jesus spricht, sagt ihr, dass er sie nicht bloßstellen will. Das tut er ja auch nicht, sondern er will sie mit hineinnehmen in die göttliche Wahrheit und das Leben in wahrhaftiger Anbetung. Und nun haben wir heute bewusst auch die Lieder gesungen in der Lobpreisphase, die sich mit geistreich Anbeten beschäftigen. Wenn ihr das singt, Wir haben, ne, das mache ich mit allem, was ich bin, ne, dann mit Denken, mit Tun, mit Herz, mit Leib und Seele, mit Geist und mit Kraft. Wir singen das. Wir singen auch, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Aber ist uns bewusst, was wir da herbei wünschen? War der Frau dort am Brunnen bewusst, als sie geantwortet hat, ja, ja, das weiß ich alles, da kommt einer und der sagt uns dann richtig Bescheid? Das zeigt ja eigentlich, dass sie es nicht gemerkt hat, dass sie nicht verstanden hat, was das bedeutet. Und ich versuche mir das immer so vorzustellen. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Also sie sagt, ich weiß, der Messias kommt, der sogenannte Christus, und der sagt, ich bin's. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Sie geht dann ins Dorf und sagt den Leuten, was ihr geschehen ist, stellt aber die Frage, kann es sein, dass er der wahre Christus ist? Kann das denn wahr sein? Kann es denn wahr sein? Ich habe ja vorhin gesagt, der Jude Jesus ist der Christus, der Heilsbringer der Welt. Und das war gerade den Samaritern, das war denen fremd. Das haben sie irgendwo aus dem Alten Testament auch herausgewusst. Sie hatten die 5 Bücher Mose, an denen sie sich orientiert haben. Aber den Glauben an einen lebendigen Gott, den hatten sie nicht. Und es ist so, dass ja auch bis heute sehr selbstbewussten Menschen und auch sehr selbstbewussten Völkern schwerfällt, zu sagen, ja, das Heil kommt über den Juden Jesu, der ist der Christus. Und Jesus, der nimmt an dieser Stelle die Frau quasi als Symbolfrau für die Samariter, holt er in das Neue herein, was er bringen wird. Ne? Er sagt zu ihr, ihr, die Samariter, betet an, was ihr nicht kennt. Wir, die Juden, beten an, was wir kennen, denn das Heil stammt von den Juden her. Und dann öffnet er das Ganze, indem er sagt, aber es kommt eine Stunde und sie ist schon jetzt da, Klammer auf, Klammer zu, weil er vor ihr steht, ist sie schon da, die Stunde, dass die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten werden in Geist und Wahrheit. So, da stellt sich ja sofort die Frage, was ist denn Anbetung? Was heißt das denn? Was ist Anbetung für euch? Ach, hatte Klaus euch nicht gesagt, nicht? Ich bin diese interaktive, ich bin ja Coach. Die sind immer interaktiv. Was ist für euch Anbetung? Hier gibt es kein richtig oder falsch. Was bedeutet euch das? Wir treffen uns zur Anbetungsstunde um 10:50. Was würdet ihr erwarten? Was gehört für euch zur Anbetung? Wieder Lobpreis. Lobpreis? Sagt die Lobpreiserin. Wen wundert's? Ja, genau. Lobpreis. Was gehört noch dazu für euch? Bitte? Dankbarkeit? Auszeit? Mhm. Meinst du Auszeit aus deinem Alltag? Du steigst aus und stellst dich vor Gott? Mhm. Genau. Was heißt Anbetung für uns? Wir haben ja eben verstanden, Anbetung heißt für die Samariter, da gibt es diesen einen Berg, da gehen wir hin und beten. Und ach ja, und für euch Juden, da gibt es den Tempel in Jerusalem, da geht ihr hin und betet. Was heißt es für uns? Mhm. Anbetung heißt, in Gottes Nähe zu kommen. Mhm. Ja, genau. Gottesdienst ist auch eine Form der Anbetung. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Habt ihr es alle verstanden? Gut. Mhm. Genau. Anbetung ist nicht wie bis dahin in der frommen Welt zu verstehen, heute. Wir sind ja in der Zeit, ne? Vorhin war es die Textstelle aus dem Alten Testament, da war Jesus noch nicht gekommen in die Welt. Wir reden heute von einer Textstelle, wo Jesus schon in der Welt ist und auch schon sozusagen in Arbeit angekommen ist, als er am Jakobsbrunnen ist. Er sagt zum ersten Mal, ich bin's, laut. Bis dahin hat er es immer verklausuliert vorher. Da zeigt er sich zum ersten Mal. Und wenn man das Wort Im griechischen Sinn des Wortes, das ist das Wort Proskynesis, Anbetung, übersetzt, gibt es nicht ein Wort, was das übersetzt. Also Anbetung ist nicht die richtige Übersetzung dieses Wortes, sondern Anbetung beschreibt eine Haltung, in der sich jemand ganz hingibt. Und ich habe das noch mal ein bisschen genauer nachgeguckt, weil ich finde, dass wir es heute Morgen ganz genau wissen wollen, was es heißt. Und da unterscheidet man, dieses Wort gehört auch in einem, also es ist ein Begrüßungsritual, wenn ich zu jemandem komme und ich küsse den, in dem Fall auf den Mund steht da, tatsächlich voller Kuss, dann ist es ein Mensch, der mit mir völlig auf Augenhöhe steht. Zwischen ihm und mir gibt es keinen Unterschied. Der Mensch, der auf die Wange zur Begrüßung geküsst wird, bekommt schon ein bisschen, da haben wir schon einen kleinen, ich sag mal, Höhenunterschied. Und wenn sich in der Begrüßung aber, ich sage jetzt mal im Gesicht, gar nichts abspielt, sondern der Mensch sich auf den Boden niederkniet, ist es die höchste Ehrfurchtsstufe, die das Wort Proskynesis irgendwie anzubieten hat. Das Niederknien. Und so verstehen wir Anbetung auch als eine Haltung desjenigen, der sich Gott ganz hingibt, ne, der nichts mehr zurückhält, der sich vor Gott niederwirft und vor ihm im Gebet eigentlich liegt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Zettel verlassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt im Lobpreis alle gesessen und euch alle gleich verhalten. Manchmal kommen wir in Gemeinden oder zum Allianz-Sonntags-Gottesdienst und Leute stehen und heben die Hände und klatschen oder sie knien sich nieder oder sie legen sich hin. Was denken wir dann? Lass ich mal im Raum stehen, keiner muss mir antworten. Dann gibt es noch die Leute, die eine Fahne rausholen und die zu Anbetungszwecken schwenken. Was denken wir dann? Die nächste Frage ist, dürfen wir überhaupt was denken? Sollten wir überhaupt was denken? Ist Anbetung nicht eine sehr private Angelegenheit? Somit komme ich dahin, dass ich sage, okay, auf der einen Seite geht es in Anbetung eigentlich nur um Gott und mich. Da geht es nicht um die Welt, da geht es nicht um die Fürbitte, es geht um eine enge Beziehungsherstellung zwischen Gott und mir, um unsere ureigene Beziehung. Somit ist Anbetung keine Frage des Stils oder der Form, also egal mit den Fahnen und auch egal, ob Hände hoch oder nicht. Es ist auch nicht die Frage, ob singen oder nicht singen oder irgendwas ganz anderes, sondern Anbetung ist eine Haltungsfrage, ob ich mich hingebe, ganz oder nur ein Stückchen. Geist ist Gott und die anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ich finde, das ist ein krasser Vers für so eine arme Samariterin am Brunnen. Und auch krasser Vers für uns. Und deshalb müssen wir uns jetzt wieder mit dem nächsten Wort, also Anbetung haben wir mal so angeschaut. Jetzt gucken wir mal Wahrheit an. Was ist denn so die Wahrheit? Was ist für euch Wahrheit? Gibt kein richtig oder falsch. Wir sammeln. Was ist Wahrheit? Ich habe mir die schwierigen Fragen ausgedacht, ich weiß. Es war ja auch der schwierige Vers, Klaus ist schuld. Was ist Wahrheit? Ja, sehr gut, immer subjektiv. Mhm. Wahrheit ist ein Ist-Zustand, wie meinst du das? Okay. Gibt es die Wahrheit? Gibt es die eine Wahrheit? Mhm. Klaus, Gerd, das muss ein bisschen genauer erklären.
Die Wahrheit, die uns die Bibel lehrt.
Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ich hatte da mal eine wilde Diskussion in meiner Ausbildung zum Coach mit meiner Ausbilderin, die, wie ihr euch denken könnt, jetzt nicht so fromm war, sonst hätten wir die Diskussion über Wahrheit wahrscheinlich nicht gehabt. Ich unterscheide zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Weil du hast es eben schon sehr schön gesagt, Wahrheit ist subjektiv. Also in meiner Wirklichkeit sind Dinge vielleicht wahr, die in deiner Wirklichkeit noch lange nicht wahr sind. Ich glaube, an etwas erkannt zu haben und sage, das ist die Wahrheit. Und der Antje sagt, Christina, lass uns noch mal drüber sprechen. So ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Und schon ist es nicht mehr wahr. Aber es bleibt meine Wirklichkeit. Und die Wahrheit, also unsere Wahrheit als Christ, die göttliche Wahrheit, ist sozusagen eigentlich die einzige. Alle anderen Wahrheiten sprechen so ein bisschen die Sprache, sag mir etwas, was ich glauben kann, etwas, das ansatzweise wahr ist. Das ist das, was wir uns wünschen. Aber Gottes Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Ich recherchiere ja gerne. Und da gibt es Charles Haddon Spurgeon. Habt ihr von dem schon mal gehört? Ja, ne? Weil der sagt echt kluge Sachen. Und der hat über die Wahrheit gesagt, und auch genau zu diesem Vers, über den wir heute sprechen: Wollt ihr die Wahrheit festhalten, so müsst ihr euch recht in dieselbe hineinbeten. Der Weg, um einer Wahrheit inne zu werden, ist das Beten, bis man sie inne hat. Wer sich in eine Wahrheit hineingebetet hat, wird sich von niemandem abbringen lassen und käme er auch im Gewand eines Lichtengels. Blumig, der Mann. Genau. Könnt ihr es lesen oder soll ich den Blumenstrauß eins tiefer setzen? Alles gut, auch für euch? Gut. Also, für Wahrheit muss man beten. Also ist sie nicht meine Wahrheit. Wenn ich sie noch herbeibeten muss, muss ich sie erst noch finden. Es ist im Grunde die eine Wahrheit, von der Gerd eben auch gesprochen hat. Wahrheit bedeutet, dass ich mich auf etwas verlassen kann. Jetzt komme ich wieder zu unserer Dame am Brunnen mit Jesus. Jesus bietet ihr die Wahrheit an. Etwas, woran sie glauben und worauf sie sich verlassen kann. Denn wenn wir die Historie dieser Frau betrachten, hat sie erlebt, dass sie sich auf gar nichts verlassen kann. Nicht auf die Männer, nicht auf ihre Bedeutung als Samariterin, auf nichts. Ihr ganzes Leben ist in Frage gestellt. Schuldhaft, würden wir sagen. Und Jesus offenbart ihr das, worauf sie sich verlassen kann. Erstmal ein paar Wahrheiten über ihre eigene Wirklichkeit, in der sie lebt, ihre subjektive Wahrheit. Und zeigt aber damit, ich kenne dich. Ich sehe dich nicht nur, ich kenne dich. Und dann sagt er über sich selber, und übrigens, ich bin's. Du wartest auf den Retter, ich bin's. Und weil Jesus es ihr in diesem Moment schon persönlich anbietet, kann er auch sagen, das ist etwas, was kommt und auch gleichzeitig schon da ist, weil er schon da steht. Und nur Jesus kann in seiner Person der Frau quasi diese Wahrheit zusprechen und ihr lebendiges Wasser anbieten. Wer von uns hätte denn das in der Tasche? Keiner. Nur Jesus hat das. Nur Jesus kann ihr das in diesem Moment anbieten und sie zu wahrhaftiger Anbetung anleiten. Und Jesus löst in dieser einen kleinen Passage alles auf, was ihr bislang für Anbetung bekannt war. Ne? Er sagt, ja genau, ihr seid da auf dem Berg und so und wir in den Tempel, aber das ist alles vorbei. Gott ist überall gegenwärtig und er wirkt wahren Gottesdienst überall. Ne? Die heiligen Stätten, die Formen, die gebundene Form der Anbetung, alles aufgehoben durch Jesus. Luther hat sich auch damit beschäftigt, habe ich euch auch mitgebracht. Das ist die nächste Folie. Der sagt auch über diesen Vers, in früherer Zeit hatte Gott die Anbetung an bestimmte Orte gebunden, wie wir sie bei Daniel lesen. Wenn er beten wollte, wandte er sein Angesicht nach Jerusalem und zum Tempel hin. Jetzt aber spricht Christus im Johannesevangelium, dass man fortan weder in Jerusalem noch auf diesem Berg anbeten würde, sondern in Geist und Wahrheit. Denn weil das Evangelium in alle Welt ausgebreitet wurde, soll man überall anbeten, wo das Wort Gottes gepredigt wird und wo der Glaube ist. Habe ich noch mehr? Nee, genau. Er sagte noch, denn wo das Evangelium gepredigt wird und man von Herzen an dem Glauben hängt, da ist es wohl wert, sich vor Gott zu beugen und ihm jede Ehre zu erweisen, denn Gott ist in seinem Wort. Weil das Evangelium sich jetzt ausbreiten soll, wird es losgelöst. Weil es allen zugänglich sein soll, jedem und nicht nur Einzelnen, wird es losgelöst von einem Raum, an einem Ort. Gut, Jetzt haben wir ja noch diesen Vers und in dem kam ja auch noch das Wort Geist vor, Geist und Wahrheit. Ich habe jetzt hinten angefangen, jetzt kommen wir wieder in die Mitte. Friedrich Schiller wählte in seinen Worten des Glaubens einen sehr philosophischen Ansatz in seiner Erklärung über Geist. Da sagt er nämlich, hoch über der Zeit und dem Raume schwebt lebendig der höchste Gedanke. Doch, wir Christen sagen da mal, Das Spannende ist, dieser Gedanke, der ist mir schon so oft begegnet, dass Menschen zu mir sagen, ja, also ja, ich bin nicht das Ende der Fahnenstange, da gibt es noch etwas Höheres über mir irgendwo, das möchte ich eigentlich gerne so annehmen. Ich bin ja nicht der Weisheit letzter Schluss, sagen die meisten Leute dann an dieser Stelle. Und das hat versucht Schiller zu formulieren, ne? Hoch über der Zeit und dem Raum schwebt lebendig der höchste Gedanke. Und ich finde es so spannend, dass er ihn lebendig nennt. Welcher Gedanke ist denn lebendig? Ja, also lebendig ist ein Tier oder ein Mensch oder Gott ist sehr lebendig für mich. Aber ein Gedanke, ich möchte dem also energisch widersprechen und deshalb gucken wir uns Geist nochmal an. Geist ist auf gar keinen Fall ein Gedanke, sondern Geist ist Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, Römer 1, Vers 20. Und sie steht im Gegensatz zu Fleisch, zu uns, vergänglich, menschlich. Was wir zum geistreichen Anbeten also benötigen, beschreibt Johannes an wirklich vielen verschiedenen Stellen. Abgesehen davon, dass im Alten Testament ganz vorne der Geist schon über den Wassern schwebt und also schon da ist. Und dann auch Finsternis und Licht scheidet. Johannes 3, Nikodemus hat gefragt, ne, was ist denn ein wahrer Anbeter? Wie komme ich denn da hin? Und dann wird ihm von Jesus gesagt, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Armer Nikodemus, da hat er noch lange dran rumgeknabbert, wie Jesus das gemeint hat. Ne, er widerspricht dann erst nochmal, wie kann denn das gehen, wie kann denn ein Mensch, ein erwachsener Mensch nochmal neu geboren werden. Aber hier ist eben eine ganz andere Geburt gemeint. Da war er noch nicht. Johannes 4, 24 kennen wir jetzt schon. Geist ist Gott und die Anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und dann sagt Jesus nochmal in Johannes 14, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch bleiben. Also auch die höchste geistige Leistung des Menschen sind und bleiben Fleisch und sie bringen den Menschen nicht näher zu Gott. Aber was wir verstehen ist, wenn wir den Geist und die Wahrheit in unser Leben lassen und uns auch sozusagen beraten lassen, dann können wir uns Gott nähern. Die Offenbarung des Johannes zeigt uns dann das ganz fulminante Bild der vollendeten Anbetung. Na, die Engel singen alle miteinander heilig, heilig, heilig und sie singen auch nur diese drei Lieder, falls sich mal wieder einer wundert, warum Lobpreiser immer die eine Zeile wiederholen. Sie haben sich ein Vorbild gefunden in heilig, heilig, heilig. Und genau, wenn wir jetzt sozusagen noch mal einen kurzen Blick auf die Himmelfahrt werfen, dann sehen wir einfach, dass Jesus den Jüngern den Heiligen Geist nicht wie eine Art Ersatzmann, ich gehe und der Heilige Geist kommt und dann seid ihr alle wieder beruhigt oder so schickt, sondern er sagt, nur mit dem geht's weiter. Nur mit dem. Ja, also nur wer sich auf den Heiligen Geist verlässt und diese Kraft in sein Leben holt, der wird zu einem wahren Anbeter werden können. Und Jesus begegnet sozusagen dieser Samariterin auf einer Ebene, wo ich halt die arme Frau, die war da gar nicht. Aber klar, er wollte ihr ein neues Leben offenbaren. Und das hat er getan. Und es ist wie heute. Wir offenbaren, oder uns wurde auch ein neues Leben offenbart und ich habe mich dazu entschieden. Ich habe irgendwann Ja gesagt zu Gott und habe gesagt, ja, ich gehe mit Gott, mit allem, was das bedeutet. Aber der nächste Schritt ist jetzt auch zu sagen, und der Heilige Geist, der soll auch in mein Leben kommen. Wenn ich diese Lobpreislieder singe, dann versuche ich mir gewahr zu werden, was das auch bedeutet, wenn ich den Heiligen Geist herbeisinge und sage, ne, überströme uns, komm in unser Land, komm in mich. Was heißt das wirklich? Und ich habe verstanden, dass es diese Kraft ist, die wir alle brauchen, um wirklich geistreich anzubeten. Wisst ihr, dass die Übersetzung von geistreich eigentlich witzig und gedankenvoll heißt? Ich weiß, ich hoffe, dass es Gott manchmal witzig findet, wenn wir ihn anbeten. Und er nicht immer nur denkt, ach du liebe Zeit. Genau. Also ich fasse nochmal zusammen für uns. Anbetung ist eine Haltung des Herzens und dazu muss es überhaupt erstmal offen sein. Und ich weiß ja nicht, was ihr alle so für Persönlichkeiten habt, aber ich bilde mir relativ schnell eine Meinung. Soll ich das mal hier offenbaren, dass das so ist? Ich bilde mir einfach schnell eine Meinung. Das steckt einfach in mir. Ich bin schnell, ich gucke mir das an und dann habe ich eine Meinung. Ich glaube, bei Anbetung sollten wir unsere Meinungsfreiheit etwas einschränken. Wir sollten verstehen, dass Anbetung in sehr, sehr, sehr vielen Formen stattfinden kann und es für jeden die persönliche Form von Anbetung geht. Ich kann nicht heute predigen und sagen, das ist die einzig wahre Form der Anbetung. So machen wir es jetzt immer. Und dann ist richtig. Das gibt's nicht. Aber Gott sagt uns, was wir brauchen für wahre Anbetung. Und das sind eigentlich nur zwei Dinge. Könnt ihr sie jetzt schon mitsprechen? Geist und Wahrheit. Wir müssen erkannt haben, nicht unsere Wahrheit, sondern die Wahrheit über Jesus Christus. Der Jude Jesus, der als Christus das Heil bringt. Und ich habe noch mal so ein paar Ausdrücke versucht zu finden, ne? Anbetung, das ist etwas, wo wir, das ist sehr poetisch ausgedrückt, aber die Emmaus-Jünger sagen ja zueinander, brannte nicht unser Herz. Das finde ich einen ganz starken Ausdruck. Ja, ich denke so nicht. Das sind nicht meine Worte, die ich da wählen würde. Aber sie sagen mir, sie haben so eine Kraft, empfindet ihr das auch, so eine Kraft zu sagen, da ist ganz tief in mir was richtig aufgeflackert. Das wünsche ich uns. Oder ihr denkt vielleicht an erste Liebe, ne, so die erste Begeisterung, als ich verstanden habe, was Glauben an Gott und an Jesus Christus für mich bedeuten kann, für mein Leben. Da war ich ehrfürchtig, da habe ich gestaunt über die Allmacht Gottes und über seine unermessliche Liebe. Das passte nicht zu meinem Leben irgendwie am Anfang. Und genau. Und ich glaube, wir tun uns gut oder wir sind gut beraten, wenn wir versuchen, diese Schieflage, nenne ich das mal, dieses Denken, das ist anders, als ich es erwartet hatte oder ach, weiß nicht, ob das jetzt so die richtigen Lobpreiser sind, die da vorne auf der Bühne stehen oder so. All diese Gedanken, versucht sie wegzuschmeißen. Versucht diese Bewertung von Anbetung nicht zu machen, weil das schwächt Gottes Wahrheit und das dämpft auch den Geist. Das ist einfach so. Dazu könnten wir jetzt noch lange über Mr. Kendall sprechen, der sich ganz viel mit dem Heiligen Geist beschäftigt habe. Das erspare ich euch für heute Morgen. Aber ich wollte einfach nur sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich sehr umfassend und sehr umfangreich mit diesem kleinen Vers auseinandergesetzt haben. Und Anbetung ist einfach eine Herzenssache, sehr subjektiv, für jeden sehr persönlich. Und was wir brauchen, ist Geist und Wahrheit. Und wenn wir uns schwach und angefochten fühlen, da habe ich noch eine Textstelle für euch, Römer 8, 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Paulus war mir schon immer sehr sympathisch. Er konnte die Dinge einfach so pragmatisch auf den Punkt bringen. Also egal, in welcher Situation du dich gerade befindest oder ob du jetzt hier rausgehst und denkst so, boah, ja, bin ich aber weit entfernt von wahrem Anbeter. Das war die Frau am Brunnen auch. Weit entfernt von wahrem Anbeter, wenn wir das unter diesen Gesichtspunkten sehen. Aber Jesus, der hatte eine Perspektive für diese Frau. Sonst hätte er sich ja auch auf den Marktplatz da stellen können in Samarien und hätte zu allen gesprochen. Da waren ja bestimmt auch ein paar wichtige Männer dabei. Aber nein, er hat sich diese Frau ausgesucht, um das zu sagen, was er zu sagen hat. Also sucht er auch dich aus. Und dich und dich und dich und dich und mich. Also egal, in welcher Situation wir uns befinden, Gott und der Heilige Geist werden uns immer befähigen und ermutigen. Es gibt nichts, was Gott nicht tun könnte durch den Heiligen Geist, durch uns. Unser Auftrag an der Stelle ist einfach, wir müssen das zulassen und wir müssen das auch wollen. Also wir müssen den Heiligen Geist immer wieder einladen. Ich glaube, uneingeladen kommt er nicht. Aber wenn wir offen dafür sind, dann, dann wird es gelingen und dann werden wir wahrhaftige Anbeter werden können und auch sein können. Wir singen jetzt das Lied Geist des Vaters, möchte ich euch schon mal bitten, dafür könnt ihr gerne schon mal kommen. Und wenn ihr dieses Lied singt, dann singt es doch mal sehr bewusst. Haltet Gott mal euch in euer Leben hin. Lasst uns das nicht einfach nur singen als Lied, sondern wirklich unter dem Aspekt wahrer Anbeter sein zu wollen. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Und dann singt dieser Lobpreiser, ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Lass uns die Gegenwart Gottes in diesem Lied oder mit diesem Lied einfach aufsuchen. Und hört nicht auf, sie zu suchen. Amen.